Tag 6 im Dschungel heißt auch Tag 6 im Promi-Paten-Programm und die Nerven liegen blank. Also wenn ich mir die ganzen Nachrichten anschaue, wenn ich mir die Mails anschaue, jeder hat irgendwie noch so einen Beipackzettel dazugepackt irgendwie. So nach dem Motto, ja, ich weiß, ich muss nochmal ein Update machen, weil die Folge jetzt gerade hat nochmal alles umgekehrt so. Also wir nehmen gerade auf nach Tag 6 Dschungelcamp. Thema Edith dreht durch mit dem Essen und mit dabei sind die Promi-Patinnen von, und das passt auch sehr gut, von Lilly Becker und natürlich von Anna-Karina Wojcik. Und alle fragen sich, was denke ich von Jeles Auftritt? Und es gibt einen überraschenden Abgang bei den Promi-Patinnen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Ja, herzlich willkommen in diesem Dschungelcamp-Special nach Tag 6 im Dschungel. Und mit dabei sind, ich habe es gerade schon gesagt, natürlich Jani Bär und Nathalie. Hallo.
Gumo.
Hallo.
Na, was geht ab? Also es ist spät. Es ist spät, wir haben uns spät zusammengefunden und wir machen jetzt... Also es ist geplant als schnelles Format und so weiter, aber ich sehe jetzt schon die ganzen 6 Minuten Sprachnachrichten, die ich alle dann nochmal zurechtschneiden will und darf. Ihr beide seid, glaube ich, auch unter anderem da, damit ihr keine Sprachmemo schicken müsst. Ist es richtig?
Korrekt.
Ja, gut, bei mir wäre jetzt eh nicht so viel bei rumgekommen.
Ja, wobei meine jetzt gerade doch nochmal einiges kam zu Anna-Karina.
Ja,
ne?
Also das
so,
stimmt.
So ein bisschen
mehr zu. Ich habe das geahnt, deswegen bin ich hier.
Zum Ross, genau, da gab es noch ein paar Sachen, aber andere sind auf jeden Fall die Hauptdarsteller und trotzdem, bevor wir jetzt nochmal den Cast durchgehen und uns jeden Einzelnen so ein bisschen zumindest anschauen, brauche ich von euch das aktuelle Zwischenfazit. Was ist gerade in euren Köpfen? Genießt ihr die Staffel oder, und das ist glaube ich eher so die öffentliche Meinung, findet ihr sie nicht so geil?
Ich habe das noch gar nicht so mitbekommen, dass die Leute das nicht so geil finden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich aber
sag einfach frei von allem, was denkst du, Jana? Ja. Das will ich jetzt hören.
Ja, ich bin halt einfach, vielleicht bin ich auch nicht so objektiv, weil ich liebe halt den Dschungel. Ich freue mich da halt und ich gucke halt auch die langweiligsten Staffel, die es gab, habe ich ja trotzdem irgendwie genossen. Deswegen.
Grüße an Walter Freiwald im Himmel.
Bitte?
Oder? Grüße an Walter Freiwald, oder? So nach dem Motto, weil das war ja eine Staffel,
genau.
die offiziell langweiligste Staffel ever.
Genau, selbst, ja okay. Ich sag mal, so ist die zum Beispiel nicht, finde ich, so langweilig. Ich finde es jetzt auch nicht mega langweilig. Ich weiß ich nicht, ich habe eigentlich Spaß daran. Ich würde jetzt nicht sagen, dass bis jetzt direkt eine der besten Staffeln ist, aber ich finde es jetzt auch nicht langweilig. Gab ja schon ein paar Konflikte auch und auch so ein paar witzige Sachen, was ich auch immer wichtig finde beim Dschungel. Deswegen, ich finde es eigentlich ganz cool.
Also ich finde es ganz cool in dieser Staffel, dass irgendwie versucht wird, so alle irgendwie mal mit einzubinden. Also es gab jetzt noch keinen, der wirklich gar keine Sendezeit bekommen hat. Also ich fand, letztes Jahr war es halt mega doll fokussiert auf so 3 Leute. Also immer wieder Kim und Mike und so. Und dieses Jahr ist echt in jeder Staffel, in jeder Folge kommen so 5 Leute mindestens und dann noch ein paar so Side-Stories vor.
Ja, finde ich eigentlich auch. Also ich kann auch nicht so ganz einstimmen in den ganz negativen Chor, der da so in den letzten Tagen zu hören war. Also ich meine jetzt nur zum Beispiel Anja Rützel zum Beispiel gefällt es zum Beispiel nicht so die Staffel. Aber auch, auch Leute, die mir so auf der Straße begegnen. Ne? Wenn man so Fernsehen für alle macht, dann kommen ja auf einmal Leute so auf der Straße einem zu und dann... Ja, genau. Da kommen so Leute mit so einem dicken Penis in der Hose, kommen dann auf einen zu
du.
Und sagen.
Das bist du.
Ach so,
oder Timo Ölker.
Timo Ölki.
Hey, Timo, du bist doch im Dschungel. Oh, stimmt.
Grüße an Bill Kaulitz. Ja,
du musst
also.
Durch den Monsun. Entschuldigung.
Nein, also ich hab eher so das Gefühl, gerade ist die Stimmung eher so, ja, könnt auch gerne nächstes Jahr sein und wir versuchen es nochmal mit neuem Cast, aber ich finde es auch nicht so schlimm. Und
es läuft ja auch noch nicht so lang. Also
ja, aber ich glaube,
kann man auch ein bisschen abwarten.
Also ich glaube, was Anja nicht gefällt zum Beispiel, ich nenne sie jetzt aber mal Anja, was Anja nicht gefällt.
Unsere gute Freundin
ist,
Anja.
Ist vor allem so, dass es halt, und das kann ich verstehen, dass Sam diese ersten paar Tage zumindest auf jeden Fall sehr geprägt hat und dass seine Konflikte halt wirklich, die waren einfach, also sorry, aber die waren einfach fake. Wir können gleich seine Promi-Parte ja, nochmal anhören,
danke,
aber
ja.
Die waren halt,
Gott sei Dank,
also
sagst
das Scheitern
auch
bei den Dschungelprüfungen und vor allem jetzt in den letzten Tagen auch dieses Thema Schmuggel, ne, und dann Luxusartikel nicht abgeben wollen und so. Also sorry, aber das war halt, das war genau das, was ich vor dem Format meinte mit Sam kann einem das komplette Format zerschießen und das ist zum Glück noch nicht passiert, weil die anderen interessant genug sind, dass es nicht passiert, aber es, also im letzten Jahr ist es passiert, weil die anderen so unspannend waren und dann man quasi alles fokussieren musste auf die drei, wie Nathalie gerade schon gesagt hat, und hier ist es zum Glück noch nicht ganz so passiert.
Ich finde es halt so krass, dass das anscheinend, also auch jetzt so, wenn ich jetzt privat mit Leuten drüber gesprochen habe, über die Staffel, und das war halt sofort auch für mich klar, dass das halt komplett gespielt ist von Sam, auch so wahrscheinlich vorher genauso ausgedacht, dass er in die Prüfungen muss. Ich glaube, dass er halt alles kalkuliert hat, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu harsch, aber so Leute, mit denen ich spreche, die sind zum Großteil sogar so, dass sie sagen, nee, das hatte ich jetzt nicht. Das, ich finde schon, dass der auf jeden Fall Angst hatte und dies und das. Ich glaube, dass das so bei Leuten, die jetzt sonst nicht so viel Trash-TV gucken, noch gar nicht so angekommen ist, was mich super gewundert hat, weil ich es schon sehr offensichtlich finde irgendwie.
Ja, ich glaube auch, dass es oft damit zusammenhängt, wer Sam schon mal irgendwo gesehen hat. Und wer nicht, der ist dann, naja, das ist dann so in den Instagram-Kommentaren, konnte man auch ganz gut so verfolgen, wie die Leute dann so richtig Mitleid mit ihm hatten. Und dann ging es auch schnell so in die Richtung, ja, die Bäcker, die soll doch mal das machen, was der Sam macht. Und ich dachte, ja, okay, sie würde es
die
halt,
Bäcker.
Sie würde es halt
so
besser
schlimm
machen, aber redet ruhig weiter. Ja, irgendwie, ich hätte es auch eher so erwartet, dass die meisten Leute da ein bisschen strenger mit ihm sind.
Ich meine, eindeutiger kannst das Format ja auch nicht machen, oder? Also ich meine, sie haben doch dieses Gruscheln da im Rucksack gezeigt. Also was willst du denn noch? Also, das ist doch offensichtlich, was passiert ist. Das ist doch kein Rätsel, oder?
Ja, dafür liebe ich halt auch den Dschungel, weil die sind da halt auch wirklich unhinged, so die Schnitte und alles, finde ich
ja
schon.
Und dann auch noch Sonja und Jan im Camp so, die Kameras sehen übrigens alles. Ihr werdet gefilmt. Das ist, ne, so auch noch mal die anderen offensichtlich darauf hingewiesen, dass da gerade irgendwas passiert ist. Also ich, ja, weiß ich nicht. Und da kommen wir gleich auch wahrscheinlich zu Jelis in irgendeiner Form, auch bei dieser ganzen Schmuggelaktion. Ich würde aber natürlich, und man muss sagen, Nora, ich habe es auch bei der Auslosung direkt gesagt, Nora hat mit Sam natürlich als ihren Star jemanden gezogen, der ihr auch extrem viel Sendezeit hier gewährt. Also ich habe nämlich auch das Gefühl, dass langsam unter den Promi-Partinnen so eine Art Kampf um die Sendezeit auch ausgebrochen ist. Und Nora gewinnt den halt einfach, weil sie halt Sam hat, ne? Also sie kann sich da voll wie so eine Reiterin auf Sam draufsetzen und der bringt sie hier einfach in die Folgen direkt immer an Startplatz 1 und auch heute wieder. Ich meine, mit wem sollen wir denn sonst anfangen? Also mit wem sollen wir jetzt bitte sonst anfangen als mit Sam? Geht ja nicht,
ja.
Da hat bisher jede einzelne Dschungelprüfung gemacht.
Ich finde auch, mit Lilly, Queen, liebe die.
Ja, Lilly machen wir eigentlich direkt danach wahrscheinlich, weil das ist ja schon dann auch eigentlich die zweitpräsenteste, würde ich mittlerweile sagen. Weil Alessia hat so ein bisschen jetzt ruhiger gemacht, würde ich sagen. Deswegen dann direkt danach. Aber zuerst gehen wir nach Island. Und jetzt kann ich es, glaube ich, wirklich sagen, weil Nora jetzt wirklich auf Island ist. Ich glaube, davor war sie nämlich nicht in Island. Ich habe aber immer gesagt, dass wir jetzt nach Island schalten. Egal, wir schalten jetzt nach Island zu Nora und zu Sam.
So, das waren ja schon mal 5 sehr Sam-lastige Tage bisher.
Ach so, ich habe vergessen. Ihre Sprachnachricht ist Perspektive quasi vor der Sendung am Mittwoch. Heißt, wir analysieren Sam von seit dem letzten Mal bis Dienstag.
War ja auch bei meinem Patenkind nicht anders zu erwarten. Ich finde, einerseits bin ich überrascht, wie sehr er sich in vielen Dingen zurückhält oder zumindest wirkt es im Schnitt so, als würde er sich doch teils eher zurückhalten. Also man sieht ihn jetzt leider, in Folge 1 hat man ihn ja mit Edith ein bisschen connecten sehen. Man sieht ihn jetzt, finde ich, sehr wenig in solchen normalen Gesprächssituationen und auch sehr wenig in so Konfrontationen, die er sucht. Da hatte ich ja ein bisschen Angst davor, dass er viel mehr zum Beispiel mit Alessia jetzt über Kleinigkeiten, wie jetzt die Aufgaben, die zu erledigen sind oder sowas, streitet. Und ich finde, er provoziert viel, auf jeden Fall. Aber er ist wenig gerade aktiv in Streits. Normalerweise hat man ja bei Leuten wie Alessia und Sam gerne so dieses sich gegenseitig hochsteigern. Ich finde, das macht er gerade recht wenig. Und wie gesagt, er steht auch relativ oft abseits. Ist mir zum Beispiel aufgefallen, als Lilly ihre Geschichte erzählt hat über ihre Eltern und auch Nina, die Geschichte mit den Eltern in Folge 2, wo alle so ihr Herz ausgeschüttet haben. Da stand er irgendwie so ganz alleine abseits. Oder auch lustig fand ich, als Timor, als sie da an dem See sitzen und erzählen. Timor erzählt von seiner Zeit bei Adam sucht Eva. Und er, also Sam, saß da so ein bisschen unbeteiligt davor, was ich sehr lustig fand. Hat aber danach einen sehr süßen Spruch zu Pierre gebracht, nämlich, willst du auch zu Adam und Adam? Adam sucht Adam. Das fand ich eine nette Seite. Da dachte ich mir, den Sam, den würde ich gerne öfter sehen, der mit Leuten quatscht und lustig ist, weil ich glaube, dass er das durchaus auch gut kann. Und auch danach hat er mit Timo ja noch mal ein bisschen gequatscht und ihn dann auch nach der Bill Kaulitz-Sache gefragt. Das ist ja auch immer gern gesehen im Dschungel, dass man anderen Leuten Vorlagen liefert und die dann irgendwie ein bisschen ihre Geschichte erzählen können. Und ja, davon gerne mehr, Sam. Sonst hat er sich ja bei der Nachtwache zum Beispiel immer gerne gedrückt. Wir haben auch gar nicht viele Gespräche von ihm bei der Nachtwache gesehen, wo ja Leute auch immer gerne ihr Herz ausschütten, weil er, so wie es bisher geschnitten war, immer sich ans Feuer setzt und dann 10 Minuten später eigentlich schon wieder meint, er ist fertig. Ja, warum haben wir sonst viel von ihm gesehen? Natürlich durch die Prüfungen, in die er ja bis jetzt alle gewählt worden ist. Ich fand bei den ersten beiden Prüfungen fand ich tatsächlich die Panik sehr glaubhaft und fand das auch wirklich schlimm. Und das ganz oder gar nicht Prinzip bei solchen Prüfungen ist ja auch total gemein. Also ich glaube, ein paar Sterne hätte er schon geschafft, aber dieses dann komplett durchhalten war halt einfach zu krass. Jetzt beim dritten Mal dann mit Alessia habe ich mich schon eher gefragt, ob das dann nicht doch ein bisschen Masche war, weil da hat er dann auch danach gesagt, ja, für einen Stern hätte sich das ja nicht gelohnt. Wenn alle einen Döner bekommen hätten, dann hätte er das ja auf jeden Fall durchgezogen, was ihn natürlich angreifbar macht und natürlich sehr so wirkt, als hätte er es vielleicht schon durchziehen können. Insgesamt sorgt er aber einfach für viele Handlungsstränge, einfach durch sein ständiges Provozieren. Alleine schon natürlich Prüfungen abbrechen ist natürlich immer eine Provokation im Dschungel. Und Lilly ist ja wirklich sehr, sehr anfällig für diese Provokationen. Und ehrlich gesagt finde ich, dass er da eine Lilly sehr gut entlarvt. Also mich würde ein Sam natürlich auch wahnsinnig machen wahrscheinlich. Aber ich finde trotzdem, dass Lilly sich hier einfach nicht richtig verhält. Also sie sagt schon nach der zweiten Prüfung, die er abbricht, ist sie ja schon richtig, richtig böse und schimpft richtig böse über ihn und sagt dann auch, und wenn das noch einmal passiert, dann sage ich auch was zu ihm.
So, ich muss hier kurz unterbrechen, weil das ist jetzt ein zu wertvoller Moment, um ihn zu wasten. Nathalie, Lilly. Weil jetzt sind wir mitten in der Situation, die ersten Prüfungen, Sam muss die machen und kommt immer mit 0 Sternen nach Hause und Lilly ist eigentlich direkt, also wirklich instant angepisst. So. Und das haben wir ja schon an Tag 1 gesehen und auch gesagt im Podcast, dass es schon so wirkt, als wäre Lilly da gar nicht so souverän, wie man es von einer so prominenten Frau eigentlich mit so einer großen Gage auch erwarten würde. Kann man positiv und negativ sehen, aber auf jeden Fall ist sie so voll im Kampfmodus. Ne? Und ja, das hat mich schon überrascht.
Ja, mich auch. Aber ich möchte noch mal dran erinnern, dass ich in meiner allerersten Memo gesagt habe, dass ich nicht denke, dass sie so eine Frau ist, die so alles in sich reinfrisst und dann so innerlich so denkt, oh mein Gott, der nervt oder oh, das ist Kacke und jetzt haben wir nichts zu essen, sondern dass sie das dann so rauslassen muss und dann ihr auch egal ist, ob die anderen denken, dass sie ein bisschen zu hart ist oder ein bisschen fies ist. Es ist schon ganz geil, dass da endlich mal jemand ist, der nicht so wie in den letzten Jahren war das ja eigentlich normal mittlerweile, dass wenn jemand so zurückkam und gesagt hat, ja, ich habe einen Stern oder ich habe abgebrochen, dass dann alle so waren, ah, ja, okay, ja, ist nicht schlimm und was war denn los? Sondern dass sie dann echt so war, okay, einmal geht noch, aber dann ist halt echt Schluss bei mir. Weil wenn sie das nicht gemacht hätte, dann wäre es, glaube ich, echt wieder so langweilig geworden und alle, ja, wären nicht weiter drauf eingegangen.
Also ich finde, man merkt dieser Staffel mal wieder an, dass die Mischung aus Reality-Neulingen, die aber gleichzeitig natürlich eine Prominenz haben so und ein gewisses Selbstvertrauen auch haben, gemischt mit Reality-Urgesteinen, halt voll viel wert ist, weil genau da würde halt jemand wie Alessia oder auch Maurice geht da nicht so sehr auf Sam los, direkt oder ne, wirklich instant so auf Sam los, weil sie halt die Masche kennen, weil sie wissen, was er damit vorhat, weil sie eventuell sogar dasselbe vorhatten oder so auf eine Art. So, und deswegen ist da eine Lilly, die ist es einfach nicht gewöhnt. Die denkt sich, was macht der Typ? Ja, warum, genau. Warum gibt er sich nicht mehr Mühe? Ich will was essen, ich bin das nicht gewohnt. Ich will, also, ne, so, ne, die kommt aus einem gewissen Luxus oder hatte das mal zumindest in ihrem Leben und die versteht das nicht, die weil sie weiß ja auch natürlich als sehr, sehr prominente Frau, die sehr, sehr viel mehr Geld kriegt als Sam, dass sie von Haus aus gezeigt wird. Die muss nicht um Sendezeit kämpfen. Sie ist Lilly Becker.
Ja, also weiß ich nicht, ob sie jetzt denkt, ja, die werden mich sowieso zeigen. Aber es gab ja aber auch schon andere Leute, die viel Geld bekommen haben und dann keine Rolle da drin gespielt haben.
Aber glaubst du nicht, dass RTL sich die Boris Becker-Geschichte, die jetzt zum Teil schon erzählt wurde und auch ziemlich bereitwillig erzählt wurde, ehrlich gesagt, von Lilly, auch zum Teil mit eingekauft hat und sie deswegen quasi sicher sein kann?
Das ist halt ein Beitrag der Boris-Dings so. Und der Rest hatte ja eigentlich gar nichts weiter mit dem zu tun. Und das ist dann, also weiß ich nicht, ob sie da so weit drüber nachgedacht hat. Ich glaube, also das Lustige ist ja auch, dass sie dann im Dschungeltelefon sitzt und dann auch noch sagt, ja, in der Sendung geht's ja darum, den Satz nicht zu sagen. Was ja, also ja, hat sie irgendwie recht, aber auf der anderen Seite ist es jetzt nicht die Regel, da mitzumachen und dann sagt man so, ja, auf keinen Fall sagst du den Satz, sondern es gehört halt mit dazu. Und das ist irgendwie schon halt das, was du eben gesagt hast, dass sie noch so ein bisschen, ja, da gar nicht so drüber nachdenkt, dass jemand das wirklich so geplant hat. Und dann, als es dann beim zweiten Mal passiert ist, da hat sie dann, glaube ich, so angefangen zu zweifeln und hat sich dann nochmal zurückerinnert, wie Sam da eben angekommen ist, auch am Flughafen und so. Ich glaube, das war halt auch eher so der ausschlaggebende Punkt, dass sie dann so dachte, ja, hä, dann sei doch mal irgendwie hier der große Star und mach auch mal was dafür.
Ja, genau. Also sie checkt das nicht, weil sie sich, glaube ich, selbst auch versteht als großer Star, der halt auch was machen will. So.
Ja.
Und die ein bisschen mit dieser Lucy-Diakowska-Einstellung daran geht. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Knochen, den ich euch jetzt so hinwerfe. Und zwar Lilly Becker, Dschungelkönigin, Fragezeichen. Ist das ein Ding,
ja,
gerade?
Müssen wir darüber reden? Ich sage ja, natürlich.
Ich wünsche es mir, aber ich kann noch nicht ganz abschätzen, was so die Leute, so die Waschenden und so.
Die, zu der Bäcker
ja eher,
sagen,
dass
ne?
Die, genau, genau. Und das sind die häufig auch anrufen, leider ja. Gottes. Das ist so das Einzige. Aber ich würde es mir wünschen, tatsächlich. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.
Aber ja, wo ist also der Riesenunterschied zwischen Lucy und Lilly?
Ja, Lucy war weniger so in Anführungsstrichen, genau, gemein. Ja. In deren Sicht ist sie ja gemein zu Sam. Ich glaube, das könnte so ein bisschen der Unterschied sein.
Ja, also die Stimmung, die war ja nicht so doll, als Lilly noch nicht in der Prüfung war. Da habe ich mir so ein paar so Kommentare durchgelesen und war so, okay, what is going on? Warum ist Sam auf einmal hier der Liebling geworden? Und da waren halt, wie gesagt, alle so, ja, das solltet doch erstmal selber probieren. Und so ein bisschen, ja, wo ich auch so dachte, seid ihr blöd? Also, hä? Die hätte jede Prüfung hätte die zu Ende gemacht und hätte auch ein paar Sterne geholt. Also mindestens, keine Ahnung, über die Hälfte, denke ich mal. Und
jetzt kommen wir zu der Prüfung von heute vielleicht, ne? Weil ich finde, das ist jetzt, wenn man den Case für Lilly als Dschungelkönigin gerade machen will, dann ist das so für mich das Bild auf jeden Fall, was man in so einem Dschungelköniginnen-Zusammenschnitt am Ende dann auf jeden Fall ganz, ganz vorne sieht. Ne? Sie mit blutverschmiertem Gesicht und so weiter. Ja. Also das kann man ja schon kommen sehen. Also das war schon so ein Moment, wo man zum ersten Mal dachte, ja, das kann schon was werden mit Lilly, wenn sie sich jetzt, also weiterhin, ich meine, jetzt hat sie natürlich auch Sam direkt erlebt als jemanden, der eine Prüfung durchzieht, und jetzt, glaube ich, hat sie auch ein neues Bild von ihm. Das wird man jetzt in den nächsten Tagen mehr beobachten können wahrscheinlich, aber sie hat, glaube ich, schon jetzt, dadurch, dass sie neben ihm stand, gestern ja auch schon mit der Autoprüfung, ne, großer Preis von Movilumba, und jetzt nochmal, sie hat gesehen, der will schon irgendwo oder der macht ja schon irgendwas. Aber sie kann natürlich immer noch nicht ganz genau beurteilen, was da in den ersten zwei Prüfungen los war. Aber jetzt gerade ist, glaube ich, ihr Zustand so, ja, okay, scheint ja doch nicht so schlimm zu sein. Und Sam macht ja sogar oder probiert es ja sogar.
Ja, sie hat ihn auch immer angeguckt wie so eine stolze Mutter.
Ja, so ich glaube, er wollte sie auch ein bisschen stolz machen oder er hat Angst vor ihr, eins von beiden. Ja.
Glaube ich auch. Wie sie dann auch ihn noch so loben wollte vor der Gruppe. Und also von 4 Sternen hat Sam ein Sternchen geholt. Und alle so, okay.
Auch immer Sternchen.
Was ist daran jetzt so toll? Und sie war so voll, ja, wow, das war voll krass.
Weil ich finde nämlich, sie hat dieses Lucy Diakovska-artige schon in sich, ne, dieses Motivationsartige. Ja. So. Aber bei ihr ist es halt dann sehr schnell umgekehrt in ja, ich bin nicht dabei, ich sehe ja nicht, was er macht, aber er scheint es ja zu verarschen, so. Aber es hat ja alles begonnen mit, du darfst nicht den Satz sagen, bitte sag nicht den Satz, du schaffst es, Sam. So, und es war ja sehr motivationsmäßig eigentlich. Aber dann, ja, sehr schnell ins Gegenteil. Aber jetzt wieder ist sie so in die Richtung unterwegs. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein ganz guter Case ist, gerade für Dschungelkönig. Der andere, und da kommen wir zum Exit unter den Promi-Partinnen, der andere Case, den ich machen würde, ist Maurice. Der hatte jetzt heute auch eine Folge, also heute am Mittwoch auch eine Folge, die schon ziemlich die Rampe baut zu so einem Joey Heindle, ne? So nach dem Motto, der arme Junge, ne? Der arme Gymnasiast, der übrigens studiert hat, Maurice, der irgendwie ganz dumm ist und von den anderen irgendwie runtergemacht wird in persona Jürgen und also vor allem Jürgen. Und jetzt so irgendwie den Mitleidsschnitt bekommt quasi und dann im Sprechzimmer auch weint und so. Das kann ich gerade auch sehen. Ne? Der wird in Woche 2 natürlich auch Dschungelprüfungen machen, aber ich glaube, Stand jetzt sammelt der eher Fans, als dass er welche verscheucht.
Ja, ich finde, also von Anfang an hatte ich so das Gefühl, dass das so ein Kandidat sein könnte, der gut ankommt. Und ja, ich glaube, dass das wirklich auch immer gut ankommen bei den Instagram-Leuten und auch so eben dieses, wenn man so Mitleid haben kann. Deswegen glaube ich auch, dass der auf jeden Fall weit kommen könnte. Ich weiß nicht, ob er gewinnen würde, aber weit glaube ich schon.
Ich meine, er macht ja auch eine gute Figur und passt ein bisschen zu dem, was Nora auch sagt. Übrigens, Nora, ich kann jetzt leider nicht mehr zurück zu den restlichen 4 Minuten deiner Sprachnachricht, weil wir sind jetzt so abgebogen. Ich hoffe, du verzeihst es. Aber Sam weiß deinen Einsatz sehr zu schätzen auf jeden Fall. Aber es hat gerade so gut gepasst mit der Lilly-Überleitung. Aber Nora hat ja auch gemeint zu Sam, dass er in den Konflikten eigentlich eher passiv ist. Und ich finde, bei Sam muss man sagen, er ist dafür natürlich in der Dschungelprüfung übelst aktiv, bringt die Konflikte ins Camp und dann kann er sich natürlich den Rest der Zeit zurücklehnen, so würde ich behaupten. Aber er ist eben schlau und weiß, dass ein Konflikt, den man so einfach vom Zaun bricht, wie zum Beispiel mit der nicht zurückgegebenen Schminkschatulle da, dass das natürlich blöd wirkt vor dem Publikum. Man kann es nicht für blöd verkaufen. Aber wenn ich halt nur so immer so Stichworte reinschmeiße, die anderen dann aber giftig reagieren und ich dann wieder derjenige sein kann, der sich eigentlich nur darüber aufregt, warum denn jetzt alle so laut sind und warum bekomme ich denn die ganze Zeit hier die so negative Sachen um die Ohren gehauen. Das hat er ja heute auch gemacht zum Beispiel. Und so ist für dich Maurice auch, dass er sich eigentlich zurücknimmt, seine Sprüche da im Sprechzimmer abgibt und eigentlich abwartet, bis er mal irgendwas machen kann. Hat er zum Beispiel auch schon bei Jelis gemacht, ne, mit dem Bett. Und jetzt eben auch bei Jürgen einen Moment gehabt, wo er einfach gar nichts machen musste, weil er, glaube ich, auch in dem Moment schon geahnt hat, dass er gerade ziemlich sympathisch rüberkommt. Und die Tränen im Sprechzimmer, würde ich behaupten, die waren schon echt, aber ich glaube, die kamen auch besonders flüssig rausgeflossen, als er gecheckt hat, was gerade so die Storyline ist, die die Dschungelcamp-Leute im Kopf haben.
Ja, also, weiß ich nicht, ich musste auch gleich an Joey denken und an Tobi Wegener natürlich.
Ja,
der ja, wie wir alle wissen, nicht rechnen konnte. Und da sage ich, du bist nicht allein, Tobi, nach wie vor. Und ja, also weiß ich nicht, mir tat es leid in dem Moment, weil es schon ein bisschen unglücklich alles war und auch ein bisschen hart. Und es war auch unangenehm, weil es dann nicht aufgehört hat, so wirklich. Ja, aber dann diese, wie gesagt, das hat man jetzt auch schon mehrmals gesehen, dass dann da jemand sitzt und so sagt, ja, ich weiß halt nicht alles. Ja, aber also auf der anderen Seite muss man dann aber auch sagen, man könnte auch ein bisschen mehr wissen. Weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht so hart sein wie Jürgen, aber wenn man wirklich so gar nichts mitbekommen hat, also verstehe ich dann auch nicht, dass man so, wie man dann so durch die Welt geht.
Das check ich irgendwie. Man hätte es vielleicht nicht so hart ausdrücken müssen, aber so ein bisschen wahrer Kern war wirklich drin.
Ja, Sarah Kern
war dran. Das Wichtigste ist, dass hier Bäume wachsen und das ist jetzt alles nicht um die Ohren fliegt. So.
Ja, das ist halt so übelste Kinderlogik irgendwie, wenn die da so im Kindergarten krass, so lernen, ja, Bäume pflanzen ist wichtig für Sauerstoff. Und das sagt dann Maurice irgendwie als erwachsener Mann.
Aber ich glaube, jetzt ist natürlich der logische Punkt, weil ihr merkt, wir können gerade nicht zu jemandem schalten bei Maurice. Und das liegt daran, dass Selma, ich würde das, also vielleicht habe ich ein bisschen, genau, sie hat nicht das Camp verlassen, aber sie hat zumindest, sie ist gerade länger bei
Dr.
Bob.
Die Prüfung abgebrochen.
Ja, sie ist gerade länger bei Behandlung
mit Dr. Bob. Du darfst nicht den Satz
sagen. Sag nicht den Satz. Ja, sie hat es noch nicht gesagt, aber Selma hatte wenig Zeit. Sie ist gerade in der TV-Werkstatt, Grüße an den NDR, der uns unsere Promi-Patin gerade wegnimmt. Aber Maurice wurde ja hier würdig vertreten, gerade von uns allen. Aber wir gehen jetzt zu Jürgen, der war nämlich natürlich heute sehr, sehr präsent. Und da ist ja Anni die Patin. Und Anni hat eine schöne, kurze, knackige Sprachnachricht von 1 Minute 21 geschickt. Und die hören wir uns jetzt an.
Hallo, hier ist Anni. Wenn ihr euch das letzte Mal dachtet, wann hört die Alte endlich auf zu reden? Keine Angst, dieses Mal wird mein Bericht über Jürgen definitiv nicht so lang. Es gibt nämlich fast nichts zu erzählen. Der Mann war sozusagen nicht existent in den letzten paar Folgen. Ab und zu kam er mal aus seinem Bett gestiegen, konnte aber nichts beitragen, weil er überhaupt gar keine Ahnung hatte, was eigentlich abgeht. Bis auf die heutige Folge, Tag 6, als er tatsächlich seinen Konflikt hatte mit Maurice, dem er ja vorgeworfen hat, dass er dumm ist und kein Allgemeinwissen hat. Und Maurice dementsprechend traurig war, aufgewühlt war, was ich auch absolut verstehen kann. Also nicht so smart von Jürgen. Er hat es dann versucht, noch so ein bisschen umzuschwenken, indem er sich direkt entschuldigt hat. Und man hat ja auch gemerkt, das hat ihn beschäftigt. Aber ja, war jetzt nicht der beste Move von ihm. Ich bin gespannt, wie das jetzt die nächsten Tage weitergeht. Aber ja, die erste Impression, die man jetzt von ihm so richtig bekommen hat, war leider nicht so positiv. Deshalb mal gucken, wie es weitergeht. Das war's auch schon.
Ich frage mich, warum Anni so
außer Atem
ist. Hat
Anni einen Workout gemacht nebenbei?
Ja, aber ich weiß, also ich habe mit ihr die Folge geschaut vor einer Viertelstunde und dann ist sie in ihr Zimmer gegangen und ich weiß nicht, was da drüben passiert ist seitdem, aber naja.
Total aufgewühlt.
Naja, aber ich meine, sie hatte jetzt wirklich Tage, wo sie teilweise ihren Jürgen gar nicht gesehen hat, ne, muss man sagen. Der hat dann hier und da mal, es gab diese eine Situation, wo er dann mal kurz geschlichtet hat. Ich glaube, zwischen Lilly und Sam war es auch. Dann gab es natürlich viele, viele Gags über ihn und seine Größe, aber ansonsten nicht viel. Ja, und jetzt dieser Moment, er hat noch über die Statue geredet, hat er ja da auch wieder
und
in der Situation.
Sein Durchfall.
Der Durchfall kam auch noch. Aber vielmehr auch nicht. Und jetzt eben diese sehr, sehr unglückliche Situation. Ich finde, dass das Format alles gegeben hat, dass er am Ende trotzdem wieder einigermaßen unbeschadet und als der kultige Riese rauskommt. Weil dieses Ding, diese Redemption-Arc, die er dann hatte, quasi so nach dem Motto, ja, ich würde es ja gerne alles verstehen mit dieser jungen Generation und ich habe da leider nicht so einen Blick. Und ja, jetzt muss ich doch wieder zurück zu dem und muss dem da, ich hab's ja gar nicht so, ich mag den da eigentlich, das ist ein junger Familienvater. Ne? So, also ich finde, das haben die so schon, da haben die alles gegeben.
Die keine alles Begründung, gegeben. So.
Ich liebe den auch leider.
Das ist ein Träumer.
Ich finde, ich mag ja einfach diese typischen Älteren im Dschungel, ne? Das ist für mich der und Pierre. Die werfe ich so in einen Topf in meinem Kopf. Teilweise zumindest.
Wieso reimt das an die ganze Zeit?
Ich kann nicht mehr. Sie gibt mir die Muse, weißt du, wenn ich über ihn rede. Ja, weiß ich nicht. Ich finde das einfach immer witzig, weil die so diese, besonders Pierre, da sind wir jetzt noch nicht, aber die geben so gute Ö-Töne. O-Töne von sich teilweise. Ö-Töne. Finde ich einfach witzig. Ja. Die Ö-Töne, genau.
Ja. Ja, also ich finde auch, dass die absolut gute Ads sind zum Cast. Ich bin schon aber ein bisschen enttäuscht von Jürgen, muss ich sagen, nach den Tagen. Weil ich finde, der hat losgelegt wie die Feuerwehr, ne, mit dem Marsch da über den Slip and Slide, wie er da hochgegangen ist und wie Herkules da irgendwie gestartet ist und dann danach komplett abgesoffen ist. Also wirklich aber komplett nicht mehr sichtbar war. Und auch dieser Character Change vom fitten Jürgen im Hotel, wie er abgeholt wurde und dauergegrinst hat zu: Was ist hier eigentlich los? Ich weiß gar nicht, wer die Leute sind und ich weiß gar nicht, was hier abgeht. So nachdem der nichts mehr mitkriegt, der nur noch schläft und so. Also das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, jetzt haben wir mal so einen energetischen älteren Mann dabei. Und ich meine, er ist ja auch für alle Prüfungen erlaubt. Also er ist ja zugelassen so. Ne? Da gab es keine gesundheitlichen Sachen oder sowas. Deswegen dachte ich schon irgendwie, der wird ein bisschen aktiver sein. Und ja, aber irgendwie hat man das
aber
Gefühl,
der will. Aber mark my words, der kommt noch mal. Der kommt noch der wird auch eine Prüfung machen und ich glaube, das wird richtig witzig sein. Da wird er auch noch, Er wird abliefern und witzig sein und dann hat er sein Comeback.
Also ich hätte den ja sowieso gerne in diesem Tunnel da gesehen, weil das fand ich irgendwie krass, dass der da freigeschaltet war. Weil es sah mega eng aus.
In dem engen Ding da, ja.
Ja,
stimmt.
Ja, vielleicht, sie haben ja angekündigt, dass diese Prüfung nochmal gespielt wird, glaube ich sogar, ne? Weil Sam ja abgebrochen hat. Also
stimmt, ja.
Vielleicht gibt es die Option, dass Jürgen dahin geht. Ja, wollen wir als nächstes zur kompletten Causa Edith kommen, weil das habe ich so das Gefühl, da kann ich dann auch mit Jelis so ein bisschen mehr rein starten.
Ja.
Und Edith war ja auch, ehrlich gesagt, die ersten paar Tage nicht so viel sichtbar, aber jetzt immer mehr. Und eigentlich auf eine Art, die man hat auch kommen sehen. Ne? Diese Einzelgängerin, die sich selbst so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt und die auch sehr, ja, schon irgendwie Geltungsdrang hat irgendwo auch. Und ja, ich bin gespannt, was Promi-Patin Jans gesagt. Die hat ihre Sprachnachricht, muss man dazu sagen, vor der Mittwochsfolge abgegeben. Das heißt, die ganze Causa Bison-Rücken ist nicht mehr im Berücksichtigungsbereich, aber dazu kommen wir dann ja gleich danach.
Also, über mein Patenkind Edith gibt es sehr viel zu sagen. Ich versuche mich aber einigermaßen kurz zu fassen. In den ersten Tagen im Dschungel lief es eigentlich sehr gut für sie. In der Stunde danach wurde sie zum Beispiel bei den Umfragen, wer das Zeug zur Krone hat oder wer der größte Teamplayer ist, auf Platz 1 gewählt. Und dann kam der Streit um das Handtuchkleid mit Jelis. Vorweg muss ich sagen, auch wenn Edith das bisher noch gar nicht thematisiert hat und auch Erik und ihre Begleitung Marlena nicht, dass Edith, ich glaube auch erst im letzten Jahr, mit ADHS und Autismus diagnostiziert wurde, was man auch im Hinterkopf behalten sollte. Das soll kein Totschlagargument werden, um jede ihrer Handlungen darauf zu beziehen. Also Edith selber hat auch mal in einem TikTok gesagt, dass sie das ihre Diagnosen nicht als Entschuldigung nimmt oder nehmen möchte, wenn sie mal wieder zu spät kommt oder was vergessen hat. Aber ich glaube, das ist ganz gut zu wissen, um sie ein bisschen besser zu verstehen. Also Nina meinte ja auch, sie glaubt, Edith habe sich noch nicht selber gefunden. Und ich dachte mir, ja, hat sich halt auch im letzten Jahr komplett neu selbst kennenlernen müssen. Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass dieses Kindliche und Zauberhafte, was sie ja auch Anna Karina und Nina attestiert haben, dass es von anderen, wie zum Beispiel Jelis, dann als Fake oder drüber oder gar nachmachend von Erik verstanden wird. Und ich will jetzt bei diesem Streit um diese Handtuchgeschichte keine Küchentischpsychologie auspacken und so und einfach nur sagen, also wenn mich Jelis gefragt hätte, kannst du mir das Handtuch auch zum Kleid binden, hätte ich wahrscheinlich, selbst wenn ich gedacht hätte, warum, mach doch selber, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Und das wäre im Camp und bei den ZuschauerInnen auch besser angekommen wahrscheinlich. Und deswegen finde ich es halt irgendwie cool, dass Edith aus welchen auch Gründen auch immer, einfach gesagt hat, nee, weil wenn sie was nicht will, dann muss sie es halt auch nicht tun. Egal aus welchen Gründen auch immer. Und wenn es ihr jetzt auch nur um ihre Individualität geht. Und ich glaube, das war halt auch null in böser Absicht und auch sollte kein Bloßstellen sein, als Edith im Sprechzimmer meinte, Jelis habe halt noch nicht geduscht bisher im Camp. Ich glaube, das war für sie halt einfach ganz pragmatisch gedacht, weil sie trägt ihr Handtuch zum Kleid, wenn sie aus dem Weiher steigt. Und Edith geht nicht in den Weiher. Also warum muss sie dann ein Handtuch als Kleid tragen? Und ja, letztendlich ist es schade, dass Jelis da so eine Mean Girls-Nummer draus gemacht hat. Und ich habe aber schon den Eindruck, dass das Publikum eher auf Ediths Seite war. Und das hat mich natürlich gefreut. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Edith und Jelis mögen sich nicht. Und das ist vollkommen okay. Edith scheint auch nicht so wirklich eine richtige Bezugsperson gefunden haben. Es freut mich aber, dass sie offenbar gut mit Lily ist, weil beide haben so eine No-Bullshit-Attitude und das mag ich. Und ja, also wie eingangs gesagt, man kann sehr viel über Edith sagen und reden, aber vor allem halt sagen, dass sie absolut authentisch ist. Und das eckt zwar manchmal auch ein bisschen an, aber genau das wollen wir auch eigentlich sehen. Also authentische Menschen im Dschungelcamp.
Es ist auch interessant, dass mir nebenbei Jule noch schreibt, spiel den zweiten Teil nicht ab und so weiter. Mal schauen, wir kommen gleich zu Nina Bott. Aber erstmal.
Das kannst du nicht abwarten.
Aber erstmal natürlich Edith. Also jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen gefordert mit, weil da waren direkte Attacken an Jelis auch drin. Und also wir dröseln es mal auf in Causa Handtuch und Causa Bisonrücken. Den können wir gleich nochmal dazukommen. Aber also es gibt doch wohl keine zwei Meinungen, dass das ultra, also erstens ultra unsympathisch war, was Edith gemacht hat. Wie kann man denn so sein? Also wie kann man denn, also die hat ja wirklich auch nett gefragt, da war ja gar kein irgendwie Zwischenton oder Unterton oder sowas drin bei der Frage von Jelis. Und es ist ja offensichtlich, dass sie ultra selbstverliebt ist, also Edith, und ultra gerne so diejenige sein will, die so Jana Urkraft-mäßig sich so dem Dschungel hingibt und so der Dschungel sein will und da irgendwie eins werden will mit dem Dschungel. Und das geht halt ultra auf die Nerven, wenn das halt so offensichtlich ist, weil sie halt einfach den Erik spielt. Da bin ich absolut der Meinung, wie viele, so, und kann überhaupt nicht verstehen, warum die Meinung der meisten in Richtung Edith geht, weil, also, das ja offensichtlich auch für euch beide relativ offensichtlich war, dass Jelis und Co., das ist ja nicht nur Jelis, die da in der Gegenpartei war, aber auch Jelis im Recht war.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde auch erstmal, dass natürlich die Reaktion ein bisschen unsinnig ist, da zu sagen nein, weil sie halt tatsächlich nett gefragt hat, also Jelis jetzt. Ich fand es aber ein bisschen unnötig, sich da so reinzusteigern, dass da jetzt immer noch die Jelis teilweise drüber spricht. Es war jetzt nicht so deep. Und ich persönlich, weiß ich nicht. Ich kaufe der Edith das schon ab, so wie sie jetzt gerade ist, aber es ist halt einfach nur so ein Gefühl.
Weiß aber ich nicht. Aber was kaufst du ihr ab? Dass sie.
Ja, dass sie so dieses
Kindliche
und so hat. Nee, dass sie so ist, wie sie halt ist. So das, was gerade Janske auch erzählt hat. Ich glaube, und ich möchte jetzt auch nicht das reduzieren auf die Diagnosen, aber ich finde, dass das schon so ein bisschen. Ich habe kein Autismus und auch kein ADHS, aber was ich so mitkriege von anderen, hat das schon auch ein bisschen so gewirkt, dass manche Verhaltensweise vielleicht auch darauf zurückzuführen sind. Und vielleicht bin ich deswegen auch einfach ein bisschen lockerer, was das angeht. Aber ich finde sie jetzt nicht so schlimm oder so, wie viele, glaube ich, gerade das finden. Oder auch du, wie es scheint.
Naja, aber also ich finde, beim Bison gibt es da überhaupt nichts mehr zu diskutieren, weil offensichtlich will sie einfach die Köchin sein. Das ist ja alles fein. Und dann geht sie aber her und behauptet einfach, sie hat das Fleisch noch nie verkocht. Sie hat noch nie Bisonrücken. Wer hat schon Bisonrücken verkocht? So. Und sie behauptet, dass sie den mit den paar Pfannen, die da haben, dass sie den, und dann benutzt sie Worte wie, ja, wer es Medium will, der kommt dann jetzt bitte, und wer es ein bisschen Medium Rare will, der kommt dann, also als könnte man da irgendwie Johann Lafer-mäßig da irgendwie diesen Bisonrücken da rausbraten. Also das ist doch völlig absurd, dass sie denkt und dann auch behauptet, ja, ich kann ja gut kochen, ich kann es halt, mein Gott. Also, Junge, du bist nicht alleine und du hast noch null Erfahrungswerte mit dieser Art von Fleisch. Also ich check nicht, woher man das Selbstvertrauen nimmt, da in der Situation so, ja, so rauszuhauen einfach. Und das ist, glaube ich, kommt, glaube ich, daher, weil sie sich ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt und halt so als Einzelgängerin fühlt. Und dann, glaube ich, kommst du in so Situationen, wo du dich dann beweisen willst. Du katapultierst dich halt so auch immer mehr ins Aus dann, wenn es halt dann schief geht, wie es jetzt hier schief gegangen ist.
Ich verstehe das, deswegen, ich bin halt auch, wie gesagt, zwiegespalten. Ich bin jetzt nicht mega Edith-Fan, aber ich habe sie jetzt auch noch nicht komplett so gedanklich ins Aus geschossen, weil halt, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass sie so ein bisschen, ja, vielleicht auch so Schwierigkeiten hat, sozial so, das heißt, ja, zu funktionieren, aber
vor allem, ne, muss man ja auch erklären. Muss man ja auch sagen, sobald man in so einer Gruppe eher immer so ein bisschen außenseitermäßig ist, dass die anderen dann natürlich auch eher so, ja, nicht so ein großes Problem haben, aus so einer Sache wie mit diesem Kleid, da so eine größere Sache zu machen, obwohl es gar nicht so schlimm war. Und dann das so ein bisschen ewig weiter zu erzählen, weil sie halt, ja, weil sie nicht so eng mit den ganzen Leuten ist, vor allem halt nicht mit so Jelis und Nina, glaube auch nicht so.
Ja, aber wenn sie das sein wollte, dann würde sie sich ja anders verhalten und da würde sie zum Beispiel auch nicht den Spiegel einfach ewig klauen. Also wenn ich das Image habe und wenn sie sogar vielleicht checkt, okay, die Sache mit dem Kleid, ich verstehe, also ich wollte das nicht sozusagen, ich wollte nur, weil Jelis da eventuell nicht geduscht hat und so weiter, wollte ich ihr das nicht geben, hatte keinen Hintergrund von wegen, ich will hier die Schönste sein, dann realisiert sie das für sich eventuell, wenn man es gut mit ihr meint. Dann realisiert sie das, okay, war vielleicht hätte ich anders machen können. Dann gehe ich aber nicht zwei Tage später her und nimm diesen Spiegel halt weg, wenn der Eindruck von den anderen offensichtlich so ist, dass sie die Schönste im Camp sein will, dann bin ich nicht diejenige, die den Spiegel den anderen vorenthält. Also das ist halt einfach auch dummes Verhalten. Also das ist halt das Gegenteil von dem, was Sam oder Maurice halt schlau machen, macht Edith aus meiner Sicht nicht so schlau.
Ja, aber irgendwie, das fand ich merkwürdig. Also, weil warum steht sie da und dann sagt sie alles nichts. Ja so, ja, ich will da auch mal ran und sie ist so voll wie in so einem Tunnel oder so oder, aber warum sollte sie das absichtlich machen?
Das also sie ist eben, ja, das meine ich.
Sie irgendwas ist ja keine böse Person so an sich und die anderen haben ja auch nichts getan, also jetzt gerade auch Alessia und so. Mit denen hatte sie ja eigentlich kein Problem, also dass sie jetzt absichtlich so denken würde, ja, ich ignoriere die jetzt. Weiß ich nicht. Aber im Schnitt lässt sich das natürlich, also, ne, natürlich stellen die das dann so dar, weil wir können halt nicht in Ediths Kopf reingucken. Vielleicht war die wirklich so voll weggetreten und hat da ihre Falten irgendwie begutachtet, über die sie dann später gesprochen hat und hat es gar nicht so wahrgenommen. Und er lässt ja dann so, warum packst du den Spiegel jetzt wieder weg? Und sie war so voll, keine Ahnung, hat es gar nicht gehört.
Wir sind erschreckend nah dran an Nathalie Eilfeld gerade. Nicht nur, was den Dialekt angeht, sondern auch, was den Inhalt angeht.
Also. Sag mal.
Warum?
Das ist aber frech hier.
Naja, weil du hier, weil du auf einmal auf den Schnitt Leute einhaust.
Nathalie, stell dich hinter mich. I got you.
Ja. Ich bin gleich hier. Lilly Becker, shut up, shut up, shut up. Ugly, ugly, ugly.
Okay, jetzt du. Sorry, Jana.
Nee, ich wollte nur sagen, ich verstehe auch, was du meinst, Dennis. Und so objektiv gebe ich dir auch voll recht. So würde ich jetzt auch so bewerten. Aber ich habe irgendwie halt einfach so ein Gefühl, dass sie für vieles wirklich nicht so viel kann. Ich weiß, dass das auch nicht alles erklärt, aber deswegen habe ich noch so Sympathie einfach im Moment. Vielleicht, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt.
Gerade sehe ich wenig Pro-Argumente für sie, weil sie, finde ich, von Anfang an jetzt nicht ausgegrenzt wurde von irgendjemandem oder es keine Situation gab, wo ich so dachte, da wird sie aber ungerecht behandelt, sondern die Situationen waren alle ziemlich eindeutig und es hätte dann an ihr gelegen, dass sie quasi die Situation einfach aufklärt und einfach, weil ich glaube, der Rückweg wäre für sie schon möglich gewesen. Ich habe diese Frauengruppe um Jelis, Nina und so weiter jetzt auch nicht so erlebt, dass die jetzt da die Schranke quasi zumachen, sodass da kein Rückweg mehr veredet ist. Also deswegen.
Nee, aber ich glaube, die hat sich da gar nicht, also die macht sich da gar nicht so einen Kopf, ist halt mein Gefühl. Also die fühlt sich, glaube ich, jetzt auch nicht ausgegrenzt, aber will sich jetzt auch nicht mega einbringen. Ich glaube, die macht einfach so gerne ihr Ding, ist so mein Gefühl.
Wollen wir noch kurz über Jeles allgemeiner sprechen, weil mich würde natürlich schon interessieren, wie ihr die auch seht, weil ich muss sagen, dass ich natürlich, also ich habe immer ein bisschen Probleme mit diesem Thema Regelbrüche, weil das natürlich ähnlich so wie Sam, ne, das ist was du machen kannst, du kannst da was reinschmuggeln und du weißt, es wird das Camp gewissermaßen in Brand setzen und es wird für die eine Folge, die es immer gibt, die Promis werden bestraft, ihnen wird alles weggenommen, da bist du dann die Hauptdarstellerin. Deswegen ist das eine berechnende Nummer und wenn du da mehrfach diejenige bist, die nicht nur quasi die Brühwürfel von Timur irgendwie verschleiert, sondern eben auch selbst ihre Vape da reinschmuggelt, dann ist es eine billige Nummer, um vorzukommen letztendlich. Schwer sie zu verteidigen, fand ich auch nervig, aber ich muss sagen, diese ganze Geschichte Jimmy Blue, die erzählt sie super gerne. Die erzählt sie erschreckend offen, finde ich. Also dafür, dass sie da sehr lange gar nichts dazu gesagt hat und auch bei den Ochsenknechts dann in der Doku-Soap irgendwann nur in Staffel 2 dann aufgetaucht ist und so, finde ich, ist sie da jetzt sehr offen. Aber wenn das alles so stimmt, ne, und ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln gerade, weil es ist ja eigentlich eine Geschichte, die für beide irgendwie positiv ist, also sowohl für Jimmy Blue als auch für sie eigentlich, dann finde ich ihren Umgang damit auch sehr gut mit dieser ganzen Jimmy Blue-Sache und dass sie da quasi schon das Wohl des Kindes irgendwie im Sinn hat vor allem und eben da nicht sozusagen ihren persönlichen Ärger, der absolut verständlich wäre gegenüber Jimmy Blue, da so in den Vordergrund stellt. Also das finde ich einen guten Move. Ich finde es auch nicht zu sehr platziert, weil es ist ja auch interessant, die anderen fragen ja dann auch danach. Also das finde ich cool. Dann hat sie die Geschichte von ihrem Vater erzählt und warum diese Jimmy Blue-Geschichte jetzt auch für sie so ein harter Trigger ist vor allem und warum jetzt auch Jimmy Blue wieder so der Rückweg gewährt wird. Also ich habe voll eigentlich ein größeres Bild von Jeles, das ich davor nicht hatte. Einzige Thema Dschungelprüfungen oder das zweite Thema, was ich auch kritisch finde, so Dschungelprüfungen, da kommt halt auch nicht viel von Jeles. Deswegen glaube ich, gerade macht sie sich jetzt oder darf sie sich keine großen Hoffnungen jetzt auf ganz vorne machen, weil dazu performt sie einfach nicht so gut und dazu ist sie auch, glaube ich, zu gleichgültig, was mich ein bisschen wundert, weil sie ja diese ganze Nummer von wegen, ich verlose die Siegesprämie unter meinen Followern, das spielt sie halt bisher noch gar nicht und hat aber auch irgendwie relativ wenig Ehrgeiz und das stört mich ein bisschen, aber ich finde, ansonsten präsentiert sie sich eigentlich okay. Ich kann aber verstehen, warum diese ganze Sache mit den Regelbrüchen bei vielen so dafür gesorgt hat, dass sie die jetzt ultra unsympathisch finden und deswegen wird sie auch wahrscheinlich gerade die ganze Zeit in die Dschungelprüfungen gewählt.
Aber kaufst du ihr das ab, wenn sie immer so sagt, ja, vielleicht muss ich was anderes machen in den Prüfungen? Also, weil da sagt sie ja dann schon so, dass sie gerne ausprobieren möchte, was sie aushält.
Sie will halt einfach in die Dschungelprüfungen. Also, ich glaube, ja, dass, okay. Also, sie will da einfach hin und will halt alles ausprobieren und wird nichts davon, glaube ich, richtig gut schaffen. Also glaube ich, einfach weil sie ist einfach so ein von Natur aus wenig ehrgeiziger Mensch, glaube ich. Und das ja ist in so einem Format halt schwierig, weil du brauchst diese Momente, wo du über dich selbst hinauswächst. Du brauchst diese Lilly Becker-Bilder, ne? Auch die musst du irgendwie erzeugen. Und das, glaube ich, kriegt sie nicht abgeliefert. Also nicht mal, wenn ich mir so vorstelle, Jeles auf hier dem auf der Slip and Slide, auf der großen dann am Ende, ne? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie da diejenige ist, die da hochmarschiert und dann irgendwie den Fußball da so wegbolzt wie Ansgar Brinkmann. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Das ist einfach, dazu ist sie zu behäbig in allem, was sie macht.
Ja, eigentlich so, wie sie halt immer so in den Formaten ist, was aber halt beim Dschungel jetzt dich nicht unbedingt auf den Thron bringt. Sie macht es ja so nicht schlecht. Also ich finde die jetzt auch nicht mega unsympathisch oder irgendwas. Aber ich glaube, wie du auch sagst, zum Sieg reicht das jetzt nicht. und zum diesem Schmuggeln. Ich fand es halt einfach ein bisschen dumm, dass sie was schmuggelt, was halt auch nur für sie ist. So, wenn es jetzt so jemand Salz oder auch diese Brühwürfel, wenn du das dann zeigst und so lachst, so wie sie das gemacht hat, okay, so, da hatten die anderen auch noch was von. Aber so wirkte das so deplatziert einfach.
Ja, vor allem, wenn du die Vape dann immer nur auf diesem rumpeligen Klo da benutzen darf. Also in der einen Hand die Urinella und der anderen die Vape oder was. Das ist doch mega. Ist also das ist schon echt ziemlich lowes Niveau dann.
Ja, also ich, wie gesagt, ich bin da ja selber kein Riesenfan von den Schmuggelaktionen und ich fand auch Timur wirklich, also Johanna hat jetzt hier mit Recht auch nichts geschickt, weil man zu Timur nicht viel sagen kann, ehrlicherweise. Also der ist wirklich der verzichtbarste gerade aus meiner Sicht im Cast, ehrlich gesagt. Ja. Und ich fand ihn da unsympathisch. Ich kann ihn ja auch überhaupt nicht lesen, weil ich check diese, ich habe Angst vor allem Nummer nicht im Zusammenhang mit allem anderen, wie er auftritt. Also ich verstehe ihn als Charakter überhaupt nicht. Ich habe nicht das Gefühl, ich kann ihm irgendwie nahe kommen in dem Format. Also weiß ich auch nicht, die Till Bill, nicht Till, wie heißt er, Bill Kaulitz, Geschichte hat mir auch nichts gegeben, also auf den kann ich wirklich gerade verzichten und hat sich durch die Schmuggelaktion wirklich auch unbeliebt gemacht, weil ich es genauso gesehen habe wie Maurice, wieder mal Maurice ultra relatable, wie er quasi gesagt hat, ja ey, natürlich tut es dir nicht leid, also überhaupt nicht tut es dir leid.
Er hat ja sogar ein Reel dazu gedreht, wie er das machen will, also ja.
Ja, also das fand ich alles, naja. Aber ich hoffe, Johanna, dann vielleicht hast du bald eh frei mit Timur. Kann ja sein, ne? Dann hast du ihn vom Hals. Wohin wollen wir als nächstes gehen? Wir haben Causa Alessia oder Causa Jörg. Ne? Jörg ist auch ein großes Thema eigentlich. Nina und
Anna-Karina heute.
Anna-Karina haben wir natürlich auch noch. Und Pierre. Also ein bisschen, was haben wir noch zu tun? Ich würde mal zu Jörg gehen, weil er so das nächstgrößere, die größte Baustelle da drin ist, glaube ich.
Allerdings.
Und ich habe einmal Jörg Tag 2 bis 5 und einmal Jörg Tag 6, weil, und das kann ich Jule total, kann ich total nachvollziehen, weil nicht der Eindruck entstehen soll, quasi, dass du nicht Tag 6, wo er sich da sehr ins Ausgeschossen hat, muss man sagen, das irgendwie unkommentiert stehen lassen willst. Deswegen hören wir uns mal an. Vielleicht reicht ja das, was du zu Tag 6 sagst, jetzt auch mit Blick auf die Uhr. Deswegen, auch hier muss ich so ein bisschen abkürzen vielleicht, aber hören wir uns zuerst mal an, Jörg Tag 6, obwohl Jule eigentlich davor schon was zu den anderen Tagen auch geschickt hat.
Ich muss jetzt noch schnell nach Tag 6 ein kleines Update geben, weil da ja wieder richtig viel passiert ist. Fettnäpfchen Jörgi hat zugeschlagen, leider. Die ganze schwulen Schubladendiskussion war natürlich schrecklich. Man kann es nur damit erklären, dass er, auch wenn das keine Entschuldigung ist, halt einfach schon sehr alt ist und vermutlich in einer komplett anderen Welt sozialisiert wurde und in seinem Leben wahrscheinlich wenig Berührungspunkte hatte und auch hat mit da gewissen Themen und er deswegen so ein krasses Schubladendenken hat. Ist natürlich total schade und wie gesagt auch keine Entschuldigung, nur ein Erklärungsversuch. Immerhin hat das irgendwie trotzdem zu einer schönen Diskussion geführt, auch mit Pierre als Aufklärer und einem süßen Gruß nochmal von Sonja an Dirk Bach. Und ansonsten war Jörg ja zum Glück dann noch ganz gut drauf in der Folge. Die Kennenlern-Story zwischen ihm und Claudia mit Alessias und Maurice, sehr witzige Kommentierung. Jörg auf Tinder, waren wieder ein paar kritischere Kommentare dabei, aber okay. Und in der Diskussion zwischen Maurice und Jürgen, finde ich, hat Jörg ganz gut Partei ergriffen für Maurice und Jürgen dann auch nochmal ins Gewissen geredet. Also von daher, die Folge hatte für Jörg Höhen und Tiefen und ich hoffe, es geht jetzt nur noch bergauf.
Danke an Jule. Kann ich verstehen. Also natürlich, und das Promi-Paten-Programm ist auch nicht dazu quasi, man ist auch nicht dazu verpflichtet, solche Takes, solche absurden Takes dann irgendwie zu verteidigen oder so. Deswegen, ja, also das war einfach ein wirklich, also ich check's nicht wirklich, also vor allem mit seiner Geschichte, ne? Er ist ja rausgeflogen wegen genau solch, also ne, nicht wegen genau solcher, aber zumindest wegen Kommentare, die einfach mit heutiger Sicht nicht mehr gehen, die nicht mehr funktionieren. Und das ich check halt nicht, also weil er jetzt auch nicht als jemand auftritt, der so gegen die Woke-Bubble oder was auch immer so auftritt, sondern ne, der wischt es so ein bisschen weg, was er da in der Vergangenheit gesagt hat, kann das nicht verstehen und sieht das schon irgendwie so als Skandal, dass er da rausgeschmissen wurde. Aber ich erlebe ihn jetzt nicht als jemanden, der in jeder einzelnen Sekunde daran erinnert, dass früher alles besser war und man darf ja nichts mehr sagen und so. So erlebe ich ihn ja gar nicht. Aber der hat, glaube ich, wirklich einfach nicht verstanden, was das Problem ist mit seinen Aussagen. Und er hat es ihm ja so ein bisschen erklärt, also Pierre, aber ich glaube nicht, dass er es gecheckt hat, weil die Aufnahmen aus dem Sprechzimmer waren ja die noch kritischeren und die kamen ja danach, nach dem Gespräch. Deswegen, ja, ich weiß nicht, was da los war. Es war auf jeden Fall unangenehm zu schauen, aber irgendwie auch ein cooler Zusammenschnitt, so wie das dann kontrastiert wurde.
Ich will den endlich mal in der Prüfung sehen. Weil der wartet ja auch jeden Tag drauf, dass er da reingewählt wird. Und ich glaube dem auch, dass der einfach irgendwie mal da raus will. So, der hat ja auch trainiert ohne Ende.
Ja, ich glaube auch, dass er
sich vorbereitet, kennt ja alle Geschichten schon von den ganzen Leuten.
Ich glaube auch schon, dass er es in Woche 2 auch schaffen wird, so. Und dass er durch seine Motivation und auch durch seinen Ehrgeiz dann auch mal eine Dschungelprüfung machen darf. Er hat ja auch schon gut abgeschnitten in den Dschungelprüfungen, ne, ganz am Anfang. So, das wird er schon alles noch machen können. Ich finde, also jetzt mal wirklich, wenn man das jetzt mal so ein bisschen ausklammert und einfach sagt, das war ein Ausrutscher, ein dummer Ausrutscher, der auch nicht in der Form zu entschuldigen oder zu vergessen ist. So, also ich will jetzt nicht wegwischen, aber ich finde ihn trotzdem, dadurch, dass er so Geltungsdrang hat oder irgendwas beweisen will und so motiviert ist, finde ich ihn trotzdem richtig aufgehoben und er ist wirklich in vielen Szenen auch drin und ist manchmal auch Stichwortgeber und ist manchmal auch derjenige, der dann zum Beispiel aus einer, ja, auch aus einer Nina Bott übrigens auch mal was rauslockt, ne, mit dem Thema du bist so hörig, haben wir auch noch irgendwo rumliegen.
Ach, stimmt.
Ja, stimmt. Als es darum ging, diese Plane mit der Spinne drauf da kurz mal so in den Busch zu wedeln, wo ich ehrlicherweise ziemlich auf Jörgs Seite war. Also jetzt nicht mit diesem Wort, naja, nicht mit diesem Wort, du bist so hörig und du gehst mir auf die Nerven, aber Junge, ich kann doch jetzt mal diese Spinne da kurz mal in den Busch so wegwedeln und muss da nicht, ich bin müde, mein Gott, ich will ins Bett, ich will jetzt nicht ewig warten, bis die Spinne da runterkrabbelt von dieser Plane, ist doch scheißegal, Junge. Also das habe ich schon gecheckt, dass es nervig sein kann und diese Art von Nina geht mir schon auch auf die Nerven so und würde mir auch in so einer Situation auf die Nerven gehen.
Ich liebe die.
Aber irgendwie, ich finde die gar nicht so schlimm.
Ich finde die auch nicht, nämlich.
Weil bis jetzt, die haben doch nur einmal gezeigt, wie sie das mit den Zigaretten sagt. Und dann so meinte, ja, ich lese mal kurz. Und das finde ich jetzt irgendwie nicht so schlimm. Also ich glaube, das hätte ich auch gemacht an ihrer Stelle. Und dann war das mit der Spinne und ansonsten, also gerade auch bei der Nachtwache und so, da hat sie sich ja voll so überreden lassen quasi, beziehungsweise hatte keinen Bock mit den anderen zu, ja, noch länger zu diskutieren, hat dann so gesagt, ja, dann machen wir es einfach so wie Edith und jeder, also wir wecken dann einfach so bla und dann hat sie überhaupt nicht hingehauen, also ich finde jetzt gar nicht, dass sie so überkrass auf die Regeln achtet.
Ja, aber das ist ja auch mein Problem, dass sie sehr wenig von sich selbst zeigt und sehr wenig eigene Meinung hat. Und das zeigt ja auch die Spinnenszene, sondern sie beruft sich auf die Regeln immer, ne? So von wegen, ist ja egal, was ich sage, ich weiß ja, was hier steht. Also, ne, was in dem Regelbuch steht. Und das ist halt eine, finde ich, für so ein Reality-Format sehr enttäuschende Art und Weise, wie man das Ganze angeht, dass man irgendwie, ja, kaum was von sich selbst preisgibt durch irgendwelche Aktionen, die mal zeigen, wie du wirklich bist und so, sondern einfach nur, ich mache hier Dienst nach Vorschrift und mache irgendwie das, was hier überall steht und was halt alle machen und beuge mich dann auch der Nachtwache und sag da nichts, ne? Also es ist einfach so, ja, einfach neutral und zurückhaltend und ich habe da, also ich gewinne irgendwie kein Bild von ihr, aber vielleicht ja Jule und Jule hat auch was geschickt zu der lieben Nina und ich bin gespannt.
Hallo, ich melde mich hier aus dem Nina Bott-Fanlager. Ich muss sagen, ich bin mit ihr eigentlich ziemlich zufrieden. Also ich dachte wirklich, ich bekomme weniger Content, über den ich sprechen kann. Aber dem ist zum Glück nicht so. Nina ist jetzt nicht so eine Person, die super viel Screentime bekommt, aber die auf jeden Fall in jeder Folge irgendwie zu sehen ist. Also sei sie bekommt einen eigenen Beitrag, wo sie die Protagonistin ist, oder ob sie irgendjemand seine emotionale Geschichte erzählt und sie sitzt neben dran und hört der Person zu und spricht der Person auch Mut zu, wie zum Beispiel Pierre. Ihren ersten großen Beitrag hatte sie am Samstag, wo es um ihre Kindheit ging und wie stark sie darunter gelitten hat, dass ihre Eltern alkoholabhängig waren. Und ich fand es einfach schön, wie sie es erzählt hat. Es war extrem emotional, sehr berührend und ich glaube, da hat sie sich auf jeden Fall viele Publikumspunkte erspielt. Ich fand es ein bisschen unangenehm, weil ich habe dann irgendwie auf Insta gelesen, dass viele Leute ihr das nicht so abgekauft haben, weil sie nicht so krass in Tränen ausgebrochen ist. Und Elena Miras hatte in der Stunde danach auch drüber gesprochen, dass sie denkt, Nina lügt. Also das finde ich einfach mega peinlich und frech auch, ihr das zu unterstellen, nur weil sie jetzt nicht so krass heult. Also jeder geht ja mit Trauer anders um. Und bei Nina ist ja auch so, dass es sehr lange her ist und sie auch mit der Situation abgeschlossen hat. Und deswegen finde ich das einfach mega peinlich, ihr das irgendwie zu unterstellen. Dann hatte sie natürlich ihren großen Auftritt mit Jörg, als die beiden sich gestritten haben. Da ging es ja um die Spinne, die auf einem Bett saß von einem Bewohner. Und sie wollten die halt beide aussetzen. Und Jörg war nicht so zufrieden, wie Nina mit der Spinne umgegangen ist und wollte das einfach so ein bisschen forscher machen. Und Nina war da nicht zufrieden und hat ihm halt gesagt, so, das sind doch die Regeln. Und es wurde gesagt, wir sollen das machen. Und dann hat er sie als hörig bezeichnet und war total peinlich von ihm. Ich finde aber trotzdem, dass Nina da sehr gut reagiert hat und sehr ruhig geblieben ist und das einfach so gemacht hat, wie sie wollte. Und fand es auch ganz gut, dass sie dann noch ein paar Stunden später das Gespräch zu ihm gesucht hat und die beiden sich ausgesprochen haben und er auch eingesehen hat, dass es nicht so die angenehmste Wortwahl war. Fand ich aber gut. Ich glaube, er meinte das auch nicht so böse, aber es war trotzdem irgendwie ein bisschen peinlich und fand es auch ein bisschen komisch, dass er dann auch ihr dauernd gesagt hat, ja, du willst ja immer nur, dass alle sich an die Regeln halten und das wäre total langweilig und so, weil ich glaube, bei Nina ist es so, dass sie schon natürlich darauf achtet, sich an die Regeln zu halten, aber vor allem ist es ihr wichtig, dass die Regeln eingehalten, wenn sie für sie Sinn ergeben, wie zum Beispiel, als die Leute auf den Boden geascht haben oder jetzt das mit der Spinne, dass man einfach sehr vorsichtig mit dem Tier umgeht, weil sie ja auch gesagt hat, dass sie hier im Dschungel die Besucher sind und die Tiere davor da waren, dass man einfach den Tieren so einen gewissen Respekt zollt und deswegen fand ich da sie einfach super gut, dass sie da straight zu ihrer Meinung gehalten hat und da so auch als Gewinnerin des Gesprächs rausgetreten ist. Und dann als meinen dritten Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, dass sich ja so zwei Frauenfronten entwickelt haben. Also da ging es ja um den Konflikt mit Edith und Jelis und dem Kleid. Und Nina versteht sich ja sehr gut mit Jelis. Also sie sitzen ja oft beieinander. Und dann hat Nina natürlich auch zu Jelis gehalten. Da gab es ja dieses Gespräch, wo Jelis und Anna-Karina ja auch drüber geredet haben, dass sie jetzt alle sich die Kleider machen und Anna-Karina hat sie doch da so ein bisschen bestärkt und Nina hat sich da eher so ein bisschen zurückgehalten, aber hat trotzdem natürlich auch gesagt, dass Edith natürlich kein Patent darauf angemeldet hat und ich glaube, Nina hält jetzt einfach zu Jelis, weil sie gut mit ihr ist und ich glaube, wenn man wüsste, warum Edith so handelt und wenn die sie auch eher so verstehen würden, dass sie zum Beispiel auch Autismus hat und dass sie einfach dann ein ganz anderer Typ ist und die einfach sich da nicht so gut verstehen, dann glaube ich, würde Nina auch das anders sehen. Aber so ist es nun mal. Und wir müssen mal gucken, wie sich der Konflikt entwickelt. Aber ich finde es ganz gut, dass sie sich da trotzdem noch ein bisschen zurückhält. Ich bin gespannt, wie es mit Nina in den nächsten Tagen so weitergeht. Ich bin auf jeden Fall froher Dinge und ich hoffe, dass sie einfach jetzt das Wochenende auch überlebt und nicht sofort rausfliegen wird und was sie noch so alles in petto hat.
Vielen Dank an den Sebastian Klimke von Fernsehen für alle. an Jule. Also ich bin weder der Meinung, dass man Tiere schlecht behandeln sollte. Also muss ich aber kurz klarstellen. Also man sollte Tiere das natürlich jetzt mit dem nötigen Respekt behandeln.
Aber blöd da.
Ja, natürlich. Aber mit dem nötigen Respekt behandeln. Und ich fand auch, dass natürlich das Wort hörig falsch ist. Aber ich weiß nur, dass ich in so einer Situation, wo ich müde bin, das war ja dann auch abends, und dann ging es darum, dass Jörg ja geholfen hat, da noch diese Spinne da wegzubekommen, dass in so einer Situation ich helfe dir, also ich helfe gerade diese Spinne, ich will da jetzt, ich will das kurz machen, will nett sein und dann will ich aber jetzt auch nicht eine halbe Stunde warten, bis die Spinne da von der Plane krabbelt. So. Ist doch okay, wenn wir die jetzt einfach hier liegen lassen, entweder, oder ob wir sie kurz so anstupsen können, damit die da runterfällt. Also mehr meine ich gar nicht. Mich würde es nur triggern, glaube ich, im Zusammenhang mit dieser eher farblosen und nicht so reality-artigen Performance, die Nina, finde ich, allgemein so abgibt. Aber vielleicht ist es auch schon viel zu viel zu Nina, was wir überhaupt gesagt haben. Aber jetzt war gerade, also die erste Person, die jemals den Namen Anna Karina erwähnt, deswegen müssen wir, glaube ich, die Überleitung annehmen, oder?
Schnell.
Und mal ein bisschen über Anna Karina sprechen. Bist du denn noch happy mit deinem Los, Jani Bär?
Ich sag mal so, es passiert nicht viel, aber ich muss sie jetzt nicht verteidigen in einer komischen Situation oder so. Sie ist jetzt nicht negativ aufgefallen, sie ist einfach gar nicht aufgefallen. Also heute jetzt ein bisschen, genau, aber sonst halt noch nicht viel. Ich hoffe, sie kommt vielleicht noch aus sich raus, wenn sie mal eine Prüfung machen darf oder so. Wenn sie hoffentlich, ich weiß nicht, wie ihre Chancen so stehen, dass sie das schafft, bis sie eine Prüfung machen kann, aber ja, ich bin jetzt nicht unhappy mit dem Los.
Ja, und ich meine, sie ist ja jetzt auch nicht unsympathisch, ne? Ich meine, sie ist halt auch in dieser Girls Group da drin und ist meiner Meinung nach schon jemand, die grundsätzlich fair mit allen umgeht. Ne? Ja. Sie hat lange zum Beispiel auch die Fahne für Sam gehalten, finde ich, und ihm wirklich nie unterstellt, dass er da groß Theater macht.
Ja.
Das finde ich, ne, lobenswert vielleicht sogar. Aber
ja, auf jeden Fall.
Sie hat halt in der Form damit auch, sie bietet halt keine Angriffsfläche, weil sie weder auf der Lilly-Seite ist, noch auf der Sam-Seite. Sie ist halt so zwischendrin und deswegen wird sie halt eben auch nicht so viel gezeigt. Ne? Das ist halt einfach ganz klar. Und das Einzige, wo es mal so war, war eigentlich im Konflikt mit Edith, ne? Wo man dann schon ein bisschen zumindest gemerkt hat, das nervt sie schon auch, aber sie ist jetzt nicht diejenige, die wie Jelis das dann auch irgendwie anspricht und so ein, zwei Spitzen beim Lästern bringt, sondern eher halt so diejenige ist, der man sowas anvertraut.
Ja, ich wünsche mir, dass sie halt noch so ein bisschen noch auf sich rauskommt. Ich habe das Gefühl, dass sie sich noch ein bisschen so zurückhält teilweise. Ich glaube nämlich, dass sie auch echt so einfach so der lustige Part sein könnte. Also ich glaube, sie braucht gar nicht unbedingt dieses, dass sie irgendein Beef mit irgendwem hat, sondern auch einfach vielleicht, dass sie einfach so, ja, so ein bisschen Fun hat mit den anderen, dass sie da einfach noch mal mehr gezeigt wird. Und halt eben, ich glaube, dass die super gut wäre, wenn sie eben in der Prüfung wäre. Das wäre so ihres. Aber an sich, ich mag die auch total gerne und finde die total sympathisch. Ich weiß halt nur nicht, ich habe halt eben die Befürchtung, dass einfach natürlich, wenn sie kaum gezeigt wird, sie dann auch nicht so weit kommen wird.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, glaube ich auch durch die Stefan Ross-Geschichten, dass sie so ganz schnell rausfliegt, weil ich glaube, dass ihr schon Sympathiepunkte einbringt, weil Stefan Ross meiner Ansicht nach wirklich extrem unbeliebt ist. Also ich kenne, glaube ich, niemanden, der wirklich den mag. Ja. Und ich mir auch irgendwie vorstellen kann, dass sie da wirklich als die Sympathieträgerin rausgeht aus der Geschichte.
Ja, und durch meine Recherche auch so ein bisschen, zumindest habe ich das Gefühl, dass die in dieser Schlagerbranche auf jeden Fall sehr gut dasteht. Also, dass sie sehr viele Fans auch hat und so, die, glaube ich, auch anrufen werden.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, das ist jemand, der dann, wenn sie sich in Woche 2 gut anstellt, was ich mir vorstellen kann, der dann so überraschenderweise auf Platz 3 landet oder so.
Ja, so. Aber leider auch so ein Timur. Muss ich leider sagen, ja. So GZSZ-Phänomen.
Voll, kann auch passieren. Ich glaube einfach, also wenn die Nummer echt ist mit ich habe Angst vor allem im Prinzip und will gar keine Prüfungen machen, dann sehe ich schwarz. Also dann glaube ich auch nicht mit Timo dran.
Der wird in die Prüfung und dann wird er seinen Helden-Arc spielen, glaube ich.
Oh nee, bitte nicht.
Das glaube ich doch.
Aber der hatte ja so bei den Spinnen und so, da hatte er auch Angst.
Ja, aber der ist voll, sich selber, glaube ich, viel zu eitel, als dass er das irgendwie so extrem krass rauslassen würde. Aber vielleicht hat er auch wirklich so eine Angst, dass er es gar nicht kontrollieren kann. Kann natürlich auch sein. Da fände ich ihn sogar sympathisch dann dadurch.
Wir haben noch zwei auf der Uhr, und zwar Pierre und Alessia. Und ich würde jetzt mal, ich würde mal zuerst zu Pierre kommen und dementsprechend auch zu Marie. und bin gespannt, was sie so beobachtet hat, weil da war natürlich, Pierre ist natürlich eigentlich in jeder Folge schon drin, aber er hat natürlich jetzt nicht den einen Einspieler, also hat er schon auch, ne? Vor allem in der Super Bowl-Folge war das, nicht in der Super Bowl, war nicht der Super Bowl, aber war zumindest irgendein Footballspiel. In der kurzen Folge hatte er so eine Viertelstunden-Einspieler einfach, wo es hauptsächlich um der Alte ging und um diese ganze Sache, wie er da rausgeschmissen wurde oder nach 18 Jahren Anstellung dann irgendwann gehen musste. Bin gespannt, wie Marie das alles erlebt hat an seiner Seite.
So, da ist ja einiges passiert mit meinem Patenkind Pierre. Also worüber wir auf jeden Fall noch nicht gesprochen haben, ist diese ganze Schauspieler-Story mit seiner Kündigung. Ich meine, über die Gründe, da steckt keiner von uns drin, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, wenn auch ich in gewisser Weise verstehen kann, dass man den Schauspieler irgendwann austauscht. Die Art und Weise geht aber natürlich gar nicht, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ansonsten, ja, er ist wieder geschwommen. Ja, oh, ich musste sehr lachen, als er mit Alessia am Lagerfeuer saß und sagte, die Welt bricht auseinander und wir streiten wegen Brühwürfeln, weil ich das sehr realistisch fand und sich die Welt im Moment tatsächlich, finde ich, sehr zwischen vielen schlimmen Nachrichten und dem Dschungelcamp abspielt. Ansonsten gab es noch viele Kleinigkeiten. Er hat einen Kommentar gemacht, als Maurice seine Sachen abgeben musste. Aber was mir gestern aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob das noch jemandem aufgefallen ist, ich glaube, es war am Lagerfeuer oder es war, als Sonja und Jan dazu kamen. Sie haben gesagt, wie geht es euch beiden in Anspielung an seinen Penis, weil er ja immer nackt schwimmen geht. Und er hat gesagt, ja, wir sind getrennt, aber auf so eine ganz ernste Art. Und hat dann später angefangen zu lachen, als Sonja irgendwas sagte. Oder ich weiß nicht mehr, ob es Sonja war, aber ob es einer der Camper war. Und ich glaube, er hat kurz missverstanden, dass es um seinen Partner geht. Und das fand ich irgendwie, oh, das ging mir irgendwie in den Moment so ein bisschen durch, weil ich dachte, also ich kann es auch komplett missverstanden haben, aber das fand ich schon heftig. Ja, und ansonsten war er heute auch direkt im Beginn der Folge ja schon sehr stark mit den Pumps, weil er gesagt hat, dass er mit den Pumps auf die Welt gekommen ist. Das fand ich sehr witzig, wobei da war dann ja auch wieder der Jörg, der ein bisschen unangenehm war mit seinen Vorurteilen. Ich meine, man hat gemerkt, er hat es gut gemeint, aber es war halt wirklich nicht gut gemacht. Und auch dieses Beleidigtsein, nachdem ihn jemand für homosexuell gehalten hat, das fand ich schon, das war sehr, sehr unangenehm. Ich meine, das Ganze ist dann heute, also das war natürlich nicht das Ende der Folge, aber so ein bisschen von diesem Fokus auf Pierre, als dann nochmal diese kleine Ode an Dick Bach kam, ach, das hat mich wieder berührt. So grundsätzlich will ich zu Pierre sagen, ich muss euch mittlerweile zustimmen. Ich glaube auch, dass er sehr bewusst sich seiner Art ist, aber ich glaube, dass es trotzdem er selber ist. Also so manches Mal hätte er auch Potenzial gehabt, dass es doch auch mal zu einem Streit eskaliert, aber die Leute haben es dann entweder nicht so ernst genommen oder vielleicht auch nicht so verstanden. Nichtsdestotrotz glaube ich immer noch, dass er ein sehr, sehr großer Kandidat für die Dschungelkrone ist, auch wenn er nicht demnächst nochmal vielleicht einen Kommentar in einer unpassenden Situation sagt. Aber bisher bin ich ziemlich begeistert von ihm, halte ihn auch immer noch für sehr authentisch und bin gespannt, was er uns noch so liefert. Ja, jetzt geht es ja natürlich auch bald mit dem Rauswählen los. Das kann ich noch gar nicht einschätzen, ob er da einer der Ersten ist, weil die Leute ihn nicht für einen würdigen Dschungelkönig halten oder ob er da vielleicht auch gerade durch seine stille Art und durch diese kleinen Spitzen, die er immer wieder wirft, doch als besonders sympathisch gilt. Das kann ich noch gar nicht einschätzen. Ich fühle mich auch ein bisschen voreingenommen, weil ich bin mittlerweile ein großer Pierre-Fan geworden.
Ja, danke an Marie und ich muss sagen, ich auch, glaube ich. Also
ich auch.
Also ich finde Pierre ultra cool.
Ich mag den auch.
Ich weiß nicht, der ist so untypisch, finde ich, also selbst für die nicht Reality-erfahrenen DschungelcamperInnen, finde ich ihn selbst da sehr einzigartig irgendwie, oder? Also der ist einfach ziemlich schlau, der ist irgendwo interessant, der hält sich total zurück eigentlich, ne? Der stellt sich auch nicht in so einen Vordergrund, also irgendwie untypisch und aber trotzdem schafft das immer wieder in die Folgen. Also irgendwie, man könnte ihn jetzt mit keinem anderen Dschungelcamp-Kandidaten, glaube ich, jemals vergleichen, finde ich.
Ja, sehe ich auch so. Und auch eben, wie du sagst, er hält sich eher so zurück, aber wenn er dann sowas was sagt, so im Interview oder so, da sind manchmal so witzige Sachen. Ich habe jetzt leider die nicht aufgeschrieben, aber ich habe da echt schon manchmal sehr gelacht. So, ich glaube, der hat auch echt einen guten Humor.
Und bei ihm finde ich es auch halt im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel Jürgen, wie er es bewiesen hat, so, dass er gar nicht so diese Berührungsängste zu den Reality-Stars hat. Und das ist halt gerade so the magic of the jungle, so dass da Leute miteinander auf einmal interagieren und reden, die man vorher nie vermutet hätte. Und bei Jürgen und Maurice war es dann eher so, also ne, die haben ja auch dann freundschaftliche Szenen miteinander gehabt, aber jetzt vor allem dieser Streit da, ne, da streitet auf einmal Maurice von irgendwie Sommerhaus mit dem ehemaligen Olympia-Silbermedaillengewinner. Und hier ist es dann irgendwann Alessia Herren mit Pia Sanussi Bliss und das ist so völlig verschiedene Welten treffen aufeinander. Und das finde ich, also er lässt sich halt da voll drauf ein. Bei ihm habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass er da irgendwie drüber steht. Und das sagt er ja auch sogar, dass er da mega Spaß gerade an der ganzen Geschichte eigentlich hat.
Ja. Ich glaube auch, dass er manchmal, ne, wie eben bei diesem Streit, dass er dann so denkt, hä, aber irgendwie, das ist doch völliger Quatsch. Aber gleichzeitig hat er dann eben auch die Fähigkeit, sich das so anzugucken und eben mitzubekommen, dass es eben auch gerade die einzige Unterhaltung ist, die da läuft. Dass man sich das auch einfach anschauen kann, ohne irgendwie selber da sich aufzuregen oder ja in so einen Streit reinzustürzen.
Und jetzt kommen wir zur letzten Camperin, und zwar zu Alessia. Und da hat Lisa uns eine Nachricht geschickt, die auch nicht direkt auf die letzte Folge eingeht, sondern eher so eine komplette allgemeine Recap der ersten Woche oder der ersten Dreiviertelwoche von Alessia ist. Und ja, sie hatte einiges zu tun, glaube ich. Sie war in verschiedenen Dschungelprüfungen, war sehr präsent und ich bin gespannt, was so ihr großes Fazit unter allem ist.
Hallo, hier meldet sich Vergangenheits-Lisa, weil ich bin nicht ganz auf dem aktuellsten Stand. Also ich habe von Folge 6 bisher nur Ausschnitte gesehen, aber ich verspreche hoch und heilig, den Rest hole ich auf jeden Fall noch nach. Also mal zu Alessia. Ich bin wirklich zwiegespalten, muss ich sagen. Natürlich will ich, dass mein Promi abliefert. Und ich habe auch das Bedürfnis, für sie einzustehen, aber sie macht es mir ehrlich gesagt nicht immer leicht. Ja, also wenn wir mal die Prüfung vergleichen, die erste Prüfung mit Sam, irgendwelche Sachen aus dem Glibber raussuchen, das hat mich echt zur Weißglut getrieben. Was ist das? Das ist dann auch keine Unterhaltung mehr. Das ist nervig und langweilig. Klar, es ist lustig, wenn mal so ein verpeilter Satz kommt oder wenn sie mal schreien. Aber ich kann mir das nicht die ganze Prüfung lang geben. Vor allem, wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, da wird sich überhaupt nicht bemüht. Und ja, ich glaube ihr ja, dass sie Ängste hat. Natürlich, aber irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass sie wenigstens versucht, ihre Ängste zu überwinden. Aber okay, das hat sie mir nicht gegeben. Da ist es dann auch egal, ob sie abbricht oder nicht. Sie haben es einfach beide wirklich nicht gut gemacht. Dann kam wiederum die Prüfung, also die Autoprüfung mit Lilly und Sam zusammen. Das haben sie dann doch echt gut gemacht, finde ich. Und ich finde es echt ein bisschen fies, dass die anderen sagen, das wäre ja auch so leicht, nur weil keine Tiere mit im Spiel sind. Ich finde es nämlich überhaupt nicht leicht. Da muss man sich nämlich gut absprechen und konzentrieren. Und da habe ich mich dann auch wirklich echt mit ihr gefreut. Und ich fand sie in ihrer Freude auch wirklich authentisch. Ja, also wie gesagt, ich bin zwiegespalten. Das zieht sich auch durch den Dschungelalltag dann. Manchmal finde ich sie ganz süß. Manchmal ist sie durch ihre Naivität, die sie einfach ausstrahlt, so, ja, irgendwie so unschuldig. So bei den einen Konflikten und bei anderen Auseinandersetzungen, da zickt sie dann ja genauso rum wie alle anderen auch. Also sie ist irgendwie weder jemand, den ich so richtig hasse, aber es kam auch bis jetzt noch nicht so der Moment, wo ich sage, doch, doch, ja, die ist toll. Also ja, aber oh Mann, alles in allem, ich liebe die Staffel bisher. Ich finde es so unterhaltsam. Ich erwische mich oft beim Grinsen. Und selbst bei den Konflikten verstehe ich tatsächlich oft beide Seiten. So, bis hierhin, das wollte ich eigentlich sagen. Und ich kenne, wie gesagt, noch nicht die ganze komplette Folge 6. Ich habe den Anfang verpasst und das Ende noch nicht gesehen. Aber ey, da hat mich fast alles aufgeregt. Also am schlimmsten fand ich, wie Jürgen Maurice wortwörtlich dumm gemacht hat. Das geht gar nicht. Also so eine Überheblichkeit, das kotzt mich sehr, 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 sehr an. Wirklich. Und dann auch leider später am Lagerfeuer in der Nachtwache haben Jürgen und Pierre sich so abfällig über unsere Trashies im Allgemeinen geäußert. Mann, das sind die Leute, die uns unterhalten. Und man kann absolut seine Meinung haben. Aber das sind doch auch Menschen, Mann. Aber nur weil das für die Herren eine fremde Welt ist oder ja, sie hier und da mal in den Medien was aufschnappen oder mal Ausschnitte sehen, sich dann so über die Reality-Leute zu stellen, ganz ehrlich, ich find's so eklig. Boah, da bin ich echt empfindlich. Aber ja, gut. Also vielleicht zum Ende noch mal was Positives. Ich finde, dass sich so langsam bei manchen Kandidaten der Dschungelglow so ein bisschen, dass es so ein bisschen durchkommt. Und natürlich auch allen voran bei meiner Alessia. Ich finde, sie sieht richtig frisch aus. Ja, gucken wir mal, was noch so die nächsten Tage passiert.
Danke an Lisa und Alessia. Ich muss nochmal, also hier auf die optischen, da kann ich natürlich Jelis dann auch nicht unerwähnt lassen, obwohl sie anscheinend nicht duscht und badet und stinkt wie die Sau. Aber das ist dann anscheinend doch nicht so schlimm, weil sie sieht auch blendend aus. Ja, aber Alessia, ich finde ja auch, sie hat eine ganz geringe Hürde, über die sie springen muss, jetzt seit dem Sommerhaus, um zu überraschen, um positiv zu überraschen vor allem. Und bei mir ist es gerade eher positive Überraschung, wenn man jetzt mal sagt, okay, Dschungelprüfungen sind mir egal, aber so das Verhalten im Camp, da finde ich sie erschreckend diplomatisch teilweise, oder nicht?
Ja, ich hab halt echt ein Problem damit, da objektiv drauf zu gucken, weil ich die einfach nicht leiden kann. Das ist so mein Problem. Aber wenn man jetzt mal es versucht, dann hast du schon recht. Aber wie du auch sagst, die Hürde war jetzt halt auch wirklich nicht hoch.
Ja, also ich bin auch überrascht, aber die Latte lag halt auch tief. So, ich, keine Ahnung, ich bin halt davon ausgegangen, dass so am dritten Tag, wenn irgendwas nicht so gut geregelt ist mit der Nachtschicht oder so, dass sie dann halt wirklich so, boah, du regst mich auf. Und dann irgendwas mit Fotze und dann piep, piep, piep. Davon bin ich ausgegangen eigentlich. Aber das ist halt nicht passiert. Und zwischendrin hatte ich auch ein bisschen Angst, dass sie so mega viel Storytime bekommt, als es dann noch darum geht, dass sie halt so viel Angst hat und ja, irgendwie nicht so wirklich da an sich glaubt und dann eben nichts kann und nichts schafft, weil das ist ja schon eigentlich so ein guter Startpunkt, um dann zu versuchen, da so eine Story-Arc reinzubringen. Und dann dachte ich so, oh nee, bitte, hoffentlich geht das jetzt nicht die nächsten Tage so weiter und wir müssen uns jedes Mal alles hier angucken, obwohl sie gar nicht so spannend ist und ja auch nicht viel von sich erzählt oder preisgibt so. Und stattdessen könnten wir eigentlich auch mal noch was von Pierre hören, der irgendwas Interessanteres erzählt. Aber mittlerweile ist es ja auch wieder weniger geworden und man sieht dann eher nur so, ja, wie sie da so ein bisschen mit Maurice lacht und da ist sie ja dann auch ganz erträglich und sympathisch.
Ja, also ich glaube, dass man, also ich würde gerne der Manager von Alessia sein, weil mit ihrem Background, mit ihrer Persönlichkeit könnte sie so easy die Dschungelkönigin werden, glaube ich. Also wirklich, sie hat alle Voraussetzungen, um Dschungelkönigin zu werden, aus meiner Sicht. Sie kann die Rolle extrem authentisch spielen von Zero to Hero, ne? So komplette Null in den ersten Dschungelprüfungen. Dann jetzt, ehrlich gesagt, in der Autoprüfung ja, finde ich, mit die Beste. Davon ausgehend jetzt immer weiter Steigerung und dann irgendwann schafft sie die Prüfung, die sie am Anfang noch nicht geschafft hat, dieses über sich hinauswachsen. Dann hat sie die Willi Herren-Background-Geschichte, die aber, glaube ich, einschlagen könnte. Und sie ist natürlich irgendwo eine Evelyn Bodecki, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen, so von ihrem Humor und von ihrer. Sie ist ja schon auch teilweise süß, ne? Das kann man schon auch, finde ich, manchmal erkennen. So gerade auch jetzt heute waren ja auch Szenen dabei mit Maurice und mit Jörg da, als sie da diese Tinder-Geschichte aus ihm rauslockt und so weiter. Dann auch, wie gesagt, einigermaßen diplomatisch im Zusammenspiel mit Edith, da bei den ganzen Essenskonflikten oder mit dem Spiegel. Da hätte man auch anders reagieren können, wenn man sie mit Tessa im Sommerhaus in Erinnerung hat. Dann war das anders als jetzt zum Beispiel. Sie wirkt irgendwie geschwächt durch den ganzen Hunger wahrscheinlich, aber trotzdem bietet das Ganze so viel, um da mehr draus zu machen. Aber ich glaube, sie checkt es halt null. Sie sieht das Potenzial nicht in sich. Und sie hat, glaube ich, letztendlich auch nicht die Kraft, um über sich hinauszuwachsen. Also ihr fehlt dann der letzte Schritt, den sie gehen müsste. Und dann sind dann andere einfach schlauer als sie. Also ich glaube sogar, dass Sam, wenn er schlau anstellt, mehr Potenzial hat, weit zu kommen als sie. Und andere, die wir jetzt auch schon erwähnt hatten, also Maurice oder Lilly, dann gerade deutlich mehr als sie. Aber es ist so schade, weil eigentlich Wasted Potential da ist bei ihr.
Also keine Ahnung, ja, sie ist halt zu lappig, würde ich jetzt abschließend sagen. Ich finde, sie ist einfach lappig.
Das ist ein gutes Fazit auch. Zu hörig auch vielleicht.
Ja, also ich würde mich deswegen, also meine Top 3 gerade, so, wir können ja mal alle unsere Top 3 sagen, weil ich habe meine schon herausgearbeitet. Für mich sind es Maurice, Lilly und natürlich Jelis.
Ja, klar.
Ich sag Lilly, Pierre und ja, Maurice, würde ich sagen.
Also, ja, also Lilly natürlich. Und die anderen sind so schwer irgendwie zu sagen, weil Maurice muss dann abliefern, wenn er jetzt demnächst irgendwann drankommt. Dann hat er auf jeden Fall gute Chancen. Und die dritte Person, ich weiß nicht, es ist echt irgendwie sehr schwer.
Ja, jetzt musst du aber sagen.
Oh Mann.
Was soll
dann
das denn?
Dann sag ich, ich war ja am Anfang, war ich ja die ganze Zeit auf Anna, aber das ist jetzt einfach, ja, weiß ich nicht, ich glaube, es wird schwer für sie, das noch aufzuholen. Also sag ich,
Edith.
Pierre auch.
Pierre, ja. Das würde uns alle freuen.
Ja.
Ja. Dann mal schauen, was dabei rauskommt. Das war unser Mini-Special zum Dschungelcamp, wie man an der Laufzeit auch merkt. Ja, danke an alle Promi-PartInnen, die dabei waren und die Sachen eingeschickt haben, die sich jetzt die Woche wieder da eingegraben haben in ihre Stars. Danke an euch beide, dass ihr das gemacht habt. Und dann sind wir wieder da. Ich denke mal so, ich habe am Sonntag Geburtstag. Das heißt, ich denke, es wird eher Montag. Weil ich glaube, Freitag ist jetzt too close und Samstag feiere ich.
Mach nicht so wild,
Sonntag,
ne?
Ist mein Geburtstag. Ja, ich bin dann eh den kompletten Montag noch so halb im...
Hast Kater noch.
Ja, genau. Deswegen schauen wir mal, ob Montag dann zustande kommt. Ich glaube, Montag ist gerade realistischer. Deswegen drück mir die Daumen, dass an meinem Geburtstag nicht mein Promi-Patenkind ausscheidet. Das wäre schön. ja, und damit sage ich danke an euch beide nochmal.
Ja, danke gerne auch.
Genau, wir melden uns wieder, wenn ihr von uns hört. Machen wir es so, lassen wir es so stehen. Könnt natürlich folgen bei @fernsehen für alle unter @Dennis der Dödel und Marziana und Nathalie K. findet ihr uns natürlich auch überall. Und jetzt könnt ihr schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal die Brühwürfel aus der Arschspitze ziehen, wo wir sie versteckt haben.